Halleluja. Wunderbares Bekenntnis, was wir gerade gesungen haben. Ja, das ist so schön, den Namen des Herrn zu bekennen und dazu zu stehen. Und ja, kommt gleich noch das Wort. Ja, denke, der Herr hat mir etwas aufs Herz gelegt und es durchdringt mich. Und ich denke euch auch, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste im Leben? Na, wer hat eine Idee? Amen, Halleluja. Ich dachte, jetzt schreien alle Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus ist das Leben. Er ist das Allerwichtigste. Ohne ihn geht gar nichts. Preis dem Herrn. Danke, Raphael. Ja, ohne ihn geht gar nichts. Er ist so herrlich und es ist so schön, ihn zu besingen und seine Ehre, seinen Namen hochzuhalten. Und mir kam so, war gestern im Garten und wir haben da so einen Pfirsichbaum und er steht voll in Blüte, ja. Und es summte und brummte da drin, ihre Hummeln, Bienen, alles Mögliche. Und es rauschte und der blaue Himmel da oben drüber. Und es war einfach gigantisch. Der Duft von diesen Blüten, das sind so richtig große, rosane, weiß-rosane Blüten. Und es sieht einfach, da ist so voll, das ist unglaublich, ja. Und dann dachte ich, boah, so eine Herrlichkeit, ja, für ein paar Tage. Und das ist nur so ein ganz winziger Vorgeschmack von dem Thron Gottes, von dem Herrn, den wir besungen haben. Einfach, wenn man sich vorstellt, was er da hier aus der Erde kommen ließ, ja, und schon so einen Duft und so eine Herrlichkeit hat und man steht dann vor ihm, ich glaube, es ist wirklich unbeschreiblich. Ja, wir müssten es uns einfach immer öfter, immer mehr vorstellen, ja. Oder wenn ich gerade so in die Gesichter meiner Enkel gucke, wenn sie gerade lieb sind, dann staune ich darüber. Also sie können ja auch genau andersrum sein, ne? Auch so. Ja, das kennen wir ja alle, sind wir ja auch so. Wir können auch ganz lieb sein und auch mal ganz böse. Aber preis dem Herrn, es gibt Hoffnung für uns. Wir müssen nicht böse bleiben, sondern wir können die Liebe, die er selbst ist, ergreifen. Und ich denke, darum soll es heute gehen. Darum geht's Jesus, darum geht's den Aposteln und alle, die eigentlich Jesus nachfolgen, die zu Gott kommen, dass sie das Leben ergreifen und dass sie vor allem die richtigen Prioritäten setzen. Und das wird, wie näher wir auf den Herrn zugehen oder er auf uns, oder beides eigentlich, desto wichtiger wird es, dass wir unsere Prioritäten setzen, dass wir die kostbare Zeit, das kostbare Gut, was er uns gegeben hat, nicht einfach verschwenden, verblembern, sondern dass wir die Zeit auskaufen, dass wir uns freuen an ihm. Es ist kein Stress, an Jesus zu glauben, es ist Freude, es ist Erlösung. Und wenn es Stress macht, dann stimmt etwas nicht. Dann ist irgendwas schräg. Dann ist irgendwas schiefgelaufen, gell? Und er möchte uns nicht unter Stress bringen, sondern er ist gekommen, uns zu befreien vom Stress, von dem Rennen und Laufen und Machen und Tun, ja. Wie es so schön heißt, auch in dieser Tageslosung, so liegt es nun nicht an dem Laufenden oder Wollenden, sondern an dem begnadigenden Gott. In seiner Gnade haben wir Leben und er selbst ist voller Gnade und Wahrheit. Ja, ich mag Paulus sehr gerne, weil er einfach die Gesinnung des Christus hat und weil er so begnadigt vom Herrn das Evangelium, das Leben mit ihm beschreiben kann. Und da wollen wir doch einfach mal lesen, Philipper 3, Vers 7 bis 16.
war die Genfer Bibelübersetzung. Ich habe hier, ich kann sie auch ablesen, dann ist es vielleicht für euch einfacher. Ich habe nämlich hier die Schlachter. Genau. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her aus sehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu erkennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Er ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden, seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Amen. Ein wunderbares Wort für uns. Ist ein bisschen schwierig, wenn man das so im anderen Textübersetzung liest, ne, wenn man das so gewohnt ist. Aber es ist ja dasselbe Sinn. Halleluja. Mir ist so ganz wichtig geworden, immer mehr wieder zu sagen, dass, wie es in Vers 9 heißt, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und da ist es mir immer wichtig, das vom Urtext her zu sehen. Von, ja, Glauben wird so irgendwie verdreht, allgemein oft verstanden, weil man eben in der Welt sagt, Glauben heißt nicht wissen und so weiter. Und es gibt viele Interpretationen. Aber eigentlich ist Glauben Vertrauen und treu sein. Also, das sollte man sich immer bewusst sein, dass wenn ich sage, ich glaube, dann sage ich, ich vertraue, ich bin treu dem Herrn. Ja? Also ist mir ganz wichtig geworden, dass ich vertraue, dass ich treu bin. Gott ist ein Gott des Vertrauens und der Treue. Er ist es, der rechtfertigt. Viele sind mit Jesus gegangen und viele verließen ihn auch wieder. Die treu waren von den Jüngern und ihm vertrauten, sahen ihn auch nach seiner Auferstehung und die anderen, die haben ihn nicht gesehen. Sie hatten die Treue und das Vertrauen aufgegeben, sind einfach weggegangen, ja. Die Jünger, die treu waren, verstanden zwar nicht, warum Jesus nun tot war, weil sie es schon gehört haben, aber sie wussten, er ist der Herr. Und so hat er sich ihnen auch dann offenbart als der Auferstandene. Er konnte sich offenbaren als der Auferstandene. Es gab andere, die haben es nicht mal geglaubt, die haben ihn einfach nicht gesehen, die konnten es nicht begreifen. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, wissen Hebräer 12, Vers 38, 12, Vers 2, heißt Vollender des Vertrauens und der Treue. Sprich also Vollender des Vertrauens und der Treue. Ist lustig, da hat mir mein Computer ein Smiley hingemacht. Einfach so, ich weiß gar nicht wie. Und Gott ist dieses Vertrauen und die Treue so wichtig, dass er es zur Grundlage der Rechtfertigung gemacht hat. Ist denn ganz wichtig zu bedenken. Nicht das Gesetz, sondern das Vertrauen und die Treue hat er als Basis gegeben zur Rechtfertigung. Wer ihm treu ist, wer ihm vertraut, der erlebt die Rechtfertigung. Ist das nicht wunderbar? Und das ist nicht einfach mal so mal dahingeschwätzt, mal dahingesagt, sondern es ist ein Prozess. Und es ist die Frage an uns, ob wir in dem Prozess bleiben. Wir leben in der Wiedergeburt, in der Verwandlung. Das heißt, ist noch nicht abgeschlossen. Paulus zeigt ganz deutlich in dem Philipperbrief, dass er dem nachjagt. Dass ihm das Wichtigste geworden ist, dass er das vollenden möchte, dass er diese Verwandlung, dass es geschehen lässt, dass er wie Christus in Tod und Auferstehung kommt, dass er das Reich Gottes ererbt, dass er in diese Herrlichkeit kommt. Und ich denke, das soll uns große Freude machen, dass wir, dass Gott sagt, komm mit in diesen Prozess, komm rein. Sieh, dass heute nicht alles geschieht heute an diesem Tag, sondern da gehört vielleicht der morgige Tag noch dazu und übermorgen und auch was gestern war und vorgestern gehört da dazu. Das ist nicht einfach weggewischt, sondern es ist ein Prozess, ja. Genauso wie eine Geburt. Eine Geburt fängt an mit Wehen. Das Kind ist da, aber es ist noch nicht auf der Welt, aber es ist schon da, ja. Man sieht es nicht. Und deswegen kann man nicht sagen, das ist, existiert nicht oder es ist nicht da. Es ist schon da, aber es ist noch nicht in dieser Welt, ja. Es ist ein Prozess. Und es soll uns bewusst machen, dass wir in diesem Prozess der Wiedergeburt, der Verwandlung in Christus hineingekommen sind und wir sollen drin bleiben, damit wir auch vollendet werden und in Herrlichkeit erscheinen als Kinder Gottes. Ich finde es so schön, dass es auch in Habakuk 2, Vers 4 schon gesagt ist. Der Gerechte wird durch seinen Glauben, sprich Treue und Vertrauen, leben. Dadurch wird er leben. Und Gott hasst Scheidung, Ehebruch. Gott hasst Treuebruch und Vertrauensbruch. Der Tod ist die Trennung. Und Gott selbst sagt im Propheten, ich glaube es war Jesaja, denn ich habe keinen Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht Gott, der Herr. Und nur durch Treue und Vertrauen lernen wir Jesus erst richtig kennen. So wie die Jünger, die diese dunklen Stunden durchstanden haben. Wie es heißt in Lukas 22, 28, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und das ist auch der Prozess gewesen. Sie waren nicht einfach nur dabei, wo Jesus Wunder getan hat und sich offenbart hat, sondern sie durften mitfiebern, sie durften miterleben, was was es eben heißt, ja, mit ihm durch das Dunkel zu gehen, durch die Leiden zu gehen, durch die Versuchungen zu gehen. Und sie haben sich diesem Prozess nicht entzogen, ja. Außer da, wo es ganz krass kam, wo man ihn dann verhaftet hat, da sind sie losgerannt. Es war einfach dann zu heftig, ja. Aber es war nicht, weil sie Jesus verlassen hätten, sondern weil sie einfach verwirrt waren und weil sie in dieser schweren Stunde einfach die Orientierung verloren haben. Und selbst Petrus, der ja dann noch eisern durchgekämpft hat und mitgegangen ist und an einem Hof stand und sich bekennen wollte zu Jesus, er hat die Kraft nicht gehabt, ja. Obwohl er es wollte eigentlich, ne? Aber der Geist war noch nicht da und es war noch nicht, er war einfach noch nicht, sie war noch nicht so weit und doch war für Jesus wichtig, dass sie den Willen haben. Sie wussten, auch wenn das jetzt irgendwo alles irgendwie komisch läuft und sie das nicht mehr unter Kontrolle kriegen, er ist doch der Herr und er zieht seine Sache durch. Er wird sein Leben lassen. Ja. Und ich denke, das ist auch so wichtig für uns, dass wir sehen, es geht, wir können versagen, ja, wir können Zweifel haben, wir können traurig sein, aber wichtig ist, was ist in unserem Herzen, wo ist unser Schatz? Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dieses Jesus richtig kennenlernen. Ich glaube, das war ganz wichtig für die Jünger, dass sie da mitgegangen sind, um nicht einfach nur eine Seite kennenzulernen, sondern ihn ganz kennenzulernen. Bis hin zu Tod und Auferstehung ihn kennenzulernen, ja. Und das ist eigentlich so für mich so eine ganz wichtige Sache, weil ich sehe das auch, um praktisch so nicht so, es ist manchmal vielleicht für uns ein bisschen theoretisch oder so, aber es ist eigentlich auch ganz praktisch, weil Jesus hat uns gesetzt als Gemeinde, als Geschwister und dass auch wir bereit sind, unser Leben zu lassen für ihn, füreinander zu lassen. Und ich denke, es sollte uns auch die Frage fragend machen, wie sehen wir Gemeinschaft, ja? Ist das irgendwie nur so ein schönes Treffen oder, ja, gehört sich halt so? Was erwarte ich von Gemeinschaft? Und Jesus hat ja eine sehr intensive Gemeinschaft gelebt mit den Aposteln, die 3 Jahre. Und ich denke, so kennenlernen, wie kann ich den Christus kennenlernen? Ja? Wie kann ich den Christus kennenlernen, wenn ich nicht meinen Bruder lieb habe? Wenn ich nicht mein Leben lasse für ihn? Wenn ich nicht leide mit ihm? Wenn ich nicht mit ihm durch Schwierigkeiten gehe? Wenn ich nur, was weiß ich, den Kaffee trinken und den Kuchen esse, ja, aber nicht irgendwo vielleicht auch mal wirklich eine um Jesu Willen vor die Nase geknallt krieg, ja, oder einen Einsatz mitmache, der mich wirklich was kostet, ja, oder indem ich mich überwinde, jemand anzusprechen, der es wirklich braucht, ja, der Trost, der Hilfe. Wie soll ich es erleben, wenn ich das nicht tue? Und Paulus hat sich voll da reingegeben, ja. Paulus ist losgezogen und er hat alles gegeben, ne? Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der sagte immer, gib alles. Wenn wir irgendwas aufgebaut haben oder so, ein Museum und so, gib alles. Und er wollte es einfach auch immer perfekt machen, ja. Es musste alles, wenn denn schon. Aber irgendwie, wie viel mehr eigentlich wir mit Jesus, ja? Gib alles, ja. Gib dich ganz ihm. Gib dich ganz in seinen Willen, in seinen Plan und erlebe das auch in der Gemeinschaft, ja. Mit den Geschwistern, mit denen er dich zusammensetzt. Und das ist spannend, ja. Es ist herausfordernd. Es ist nicht immer leicht, ja. Ja. Wir wissen, was da uns unser Fleisch plagt, ja, wenn es um Gottesdienst oder Hauskreis oder Missionseinsatz oder Gebetsstunde geht. Da kommen tausend Dinge, die uns blockieren möchten, die sagen, ach. Aber was ist uns wirklich wichtig? Auch das persönliche Gebet füreinander oder für das, was der Heilige Geist möchte, darauf einzugehen. Er möchte uns lehren zu beten, wie Jesus gebetet hat. Er möchte, dass wir nicht einfach was plappern oder was nachmachen oder irgendwo was ablesen, sondern dass unser Herz drin ist, ja, dass wir mit ihm eins sind und in seinem Sinn vorwärts gehen und das Richtige tun und die richtigen Prioritäten setzen. Jesus hat, indem er sein Leben hingegeben hat, für uns in seiner Liebe unser Herz erreicht, weil er uns zuerst geliebt hat, ja. Und er ging auf uns zu mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, er hat mich gesucht. Halleluja. Und es ist nicht leicht, zuerst auf den anderen zuzugehen. Warum? Warum ist es nicht leicht? Was meint ihr? Warum ist das nicht leicht? Auf den anderen, auf einen Fremden oder auf einen... Jemand, der sich so irgendwie verkapselt und gar nicht aus sich rausgeht, der immer nur still ist, ne? Oder wie schwer ist es, wenn der Nachbar vorbeikommt und nie guten Tag sagt oder irgendwas, dann trotzdem zu sagen, hallo, Tag, ja? Oder ihn zu grüßen einfach. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Aber Was ist es, das uns so unfähig macht, ja? Unmotiviert. Stolz. Angst vor Ablehnung, genau. Gibt es ganz viele Sachen. Denk ruhig mal darüber nach. Genau. Man sieht irgendwie, man hat keine Hoffnung, dass das irgendwas wird, ne? Wenn man so, es fällt einem schwer, es zu glauben, zu vertrauen, dass da was raus entstehen kann, dass das einen Sinn macht irgendwo. Hochmut, ja. Stolz, Hochmut. Eigenwille. Bequemlichkeit, genau. Träge zu lieben, zu vertrauen, haben wir auch schon gehabt. Hat Caro drüber gesprochen. Noch krasser. Es bringt keinen Gewinn, es bringt mir nichts, ja. Es bringt mir nicht unmittelbar was, ja. Hab nichts davon. Könnte Zeitverschwendung sein. Gibt Wichtigeres. Zudem passt man dem seine Nase nicht und die Klamotten, die richtigen, hat er auch nicht an. Mal krass gesprochen, ja, so. Gibt ja so Gefühle, so Momente, so, als man aufs Äußere schaut, ne? Und nicht aufs Herz. Nicht auf das, was wirklich in dem anderen drin ist. Und auch da hat Jesus wunderbare Beispiele gemacht, ne? Wenn einer reinkommt in die Gemeinde und, schöne Kleider hat und so weiter. Ah, setzt du dich da vorne hin, ne? Und der andere, der zulumpt reinkommt und duftet ein bisschen, ne? Setz dich mal da hinten hin. Hatten wir ja mal eine Evangelisation und da kamen dann zwei vom Stadtpark, zwei Penner haben wir eingeladen. Das war schwierig, da auf 3 Meter Abstand zu denen hinzugehen, ja. Noch näher wurde noch schwieriger. Aber die sind gekommen,
Halleluja. Und die haben Jesus ihr Leben gegeben, auf den Knien. Und die hat Jesus verwandelt. Die sind einmal im Monat, sind sie, oder alle zwei Monate in der Stadt in den Brunnen gestiegen zum Baden mit samten Klamotten, gleich die Klamotten noch mitgewaschen. Das war's dann. Und wir sind gekommen, aber die sind ganz lieb gewesen. Also echt, die haben ihr Leben ganz, sind ganz neu geworden. Preis dem Herrn, hat Gott so gesegnet. Und auch die liebt Gott, ja. Er schaut nicht auf das Äußere. Er schaut auf das Herz. Er schaut, was da drin ist. Das ist wunderbar. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten schauen, was ist da drin. Wenn wir Gemeinschaft haben. Das Äußere. Den anderen wirklich kennenlernen. Ihn wirklich kennenlernen. Ne? Nicht nur seine Art, die noch nicht verwandelt ist. Die noch einiges an Veränderung braucht vielleicht. Aber so den Kern, den Jesus liebt einfach, diesen inneren Menschen, der schreit nach Befreiung, nach Heilung, nach Wiederherstellung, nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Barmherzigkeit. Und ja, es gibt natürlich die Menschen, die, sagen wir mal, die alles über Bord schmeißen, die auch das aufgeben, die nicht mehr den Wunsch haben, geheilt zu werden, befreit zu werden, die nur noch irgendwo abdrehen, die gibt es natürlich auch, aber da kann auch Gott nicht mehr helfen, ja, weil das ist eine Entscheidung. Und sonst würden alle zum Glauben kommen, kommen aber nicht alle zum Glauben, ja, weil es gibt tatsächlich Menschen, die lieben das Böse, genauso wie es Menschen gibt, die lieben das Gute. Auf jeden Fall wurden mir bei all dem Nachdenken darüber bewusst, dass ich mir sieben Dinge ganz merken möchte, als Priorität, ja. Und es war Lieben, Vertrauen, Treue, Hoffnung, Geduld, Vergebung und Enthaltsamkeit. Natürlich finden sich in den Begriffen noch Unterbegriffe und man kann das auch noch was ausdehnen. Aber so, damit man sich das merken kann, diese sieben Dinge einfach halber, mal, das ist so auch von als Prioritätenliste, sag ich mal, ja, sagt ja schon Jesus auf das erste Gebot, Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt dieser Glauben, dieses Vertrauen, diese Treue. Dann kommt diese Hoffnung, dann kommt diese Geduld, dann kommt diese Vergebung, die Enthaltsamkeit. Und interessant, ich konnte sie auch wiederfinden im 1. Korinther 13 und im Vater Unser. In Jesaja 11, Vers 2 sehe ich eine Verbindung, eine Parallele dazu. Und da können wir mal diese Folie da auflegen. Da so eine Folie gemacht. Da steht dann links das Vaterunser, also an nicht komplett, sondern an die Anfänge, also die Anfangssätze. Jesus, Matthäus 6, 9 bis 13 und 1. Korinther 13 in der Mitte. Und Jesaja 11, 2, dann außen, rechts außen. Ja, vielleicht ist es für dich, das ist ja nichts Neues, aber für mich war das einfach dieser Zusammenhang, dass auch im Vaterunser einfach diese Priorität Leben, jetzt mal von der Mitte ausgehen nach links, unser Vater, Vertrauen, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme, treu zu sein. Wenn man nach rechts geht, Vater, unser Vater, Leben, Geist des Herrn, dein Name werde geheiligt, Vertrauen, Weisheit, das ist Weisheit, dein Reich komme. Da geht es um Treue, das zu erwarten, das Verstand. Dein Wille geschehe, ist die Hoffnung, Und das ist, da drin liegt Rat in dem Willen Gottes. Und so wie man sagt, lass dir raten. Ne? Das ist der Wille Gottes. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Geduld, da braucht man Geduld, auf das Brot zu warten. Aber das Brot gibt Kraft wiederum. Ja. Und vergib uns unsere Schuld, Vergebung. Wenn man das erlebt, dass man vergeben bekam und dass man vergibt, das ist eine krasse Erkenntnis. Ja. Und führe du uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Enthaltsamkeit, sich enthalten zu können und darin die Furcht des Herrn zu begreifen. Ja. Den Wert der Enthaltsamkeit. Dass man, sag ich mal, da ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung, wenn man sich enthalten kann. Wenn man nicht versklavt ist. Wenn man nicht Sklave der Dinge ist. Sondern wenn man herrscht im Leben. Und wenn man Selbstbeherrschung hat, ist was Kostbares. Ja? Das ist was Edles. Das kommt aus Gott. Das ist gut. Das ist super gut. Also mir macht es richtig Freude, das zu entdecken und zu sehen, zu erkennen, ja, dass diese Prioritäten da sind. Und ich habe mir gesagt, ich möchte sie einfach im Alltag, wo ich gehe, trainieren. Ich möchte sie anwenden. Es soll keine bloße Theorie sein, sondern ich möchte es üben. Liebe üben. Vertrauen üben, Treue üben, Hoffnung üben, Geduld üben, Vergebung üben, Enthaltsamkeit üben. Das ist nicht einfach da, sondern das muss man regelrecht trainieren, so wie man in ein Fitnesscenter geht und seine Muskeln aufbaut. So muss man auch das trainieren. Aber ne, alle beneiden den starken Typ mit den Muskeln, mit dem Body und oh, wow, das ist ein Mann, ja. Aber jetzt stell dir das mal vor im Geistigen, ja? Du kannst dich enthalten. Du bist geduldig. Du hast die Hoffnung. Du hast das Vertrauen. Du liebst wirklich. Weil du die Liebe in dir hast. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz. So steht es im Römer 12. Und ich finde das so gut, dass wir das haben. Und jetzt geht es einfach darum, es zu trainieren, es zu praktizieren und nicht immer einfach zu sagen, ja, ist nicht da, funktioniert nicht, ja. Wo ist es denn? Wo sagt der Zweifel? Der Zweifel sagt, oh, viel zu schwer, schaffst du nie, ja. Lass es doch am besten sein. Nee, der Geist sagt, ich bin auf deiner Seite, ich bin in dir, ich helfe dir, ich stärke dich, ich gebe dir die Kraft und geh durch die Schwierigkeit durch. Geh durch, ja. Und du wirst erleben, du hast einen Sieg. Du wirst den Sieg haben. Wenn du treu bist, er ist dir verheißen, der Sieg. Und nur wenn wir es tun, werden wir es auch erkennen. Solange wir dran rumnörgeln oder rumbasteln an den Dingen, wird nicht viel passieren, ja. Wird keine Veränderung geben. Und der natürliche Mensch, der hat sowieso ein ganz dickes Problem damit, ja. Der fleischliche Mensch, der hat ja überhaupt keine Substanz, sich zu enthalten oder irgendwie echte Liebe zu üben oder echt zu vertrauen, geduldig zu sein. Wir sehen das überall in der Welt. Es ist ganz schön hart. Und selbst wir, die wir gläubig sind, wir müssen es trainieren. Aber wir haben die Voraussetzung, weil wir in dieser Verwandlung leben. Und ich möchte uns ermutigen und ermuntern, daran mit Freude zu arbeiten, es zu praktizieren und die Erfolge zu sehen, es bringt Frucht, preis dem Herrn. Und es kann eben nur der geistliche Mensch diese Dinge ergreifen, wenn er sich auf den Geist Gottes einlässt und auf diese persönliche Beziehung mit ihm, mit Jesus. Und da komme ich eigentlich wieder zurück. auf diese Verse von Philipper 3, Vers 7. Paulus hat geschuftet und gearbeitet. Er wollte ein guter Mensch sein. Er wollte ein guter Jude sein, der wirklich Gott gehorcht. Der das Gesetz erfüllt und er hat gemacht und getan. Und er hat noch gar nicht begriffen, was für Fehler er macht, dass er es gar nicht schafft. Ja, dass er eigentlich starrsinnig und hart wird und dass er bereit ist, Menschen abzuschlachten, umzubringen, die nichts getan haben, nur um dieser Versessenheit selbstgerecht zu sein. Ja? Er suchte seine Gerechtigkeit, die er dann vor Gott hinstellen kann und sagen kann, Gott, habe ich doch gut gemacht. Ja? Aber die Gnade, und da kommt das eigentliche Wesen durch, ist ohne Verdienst, dass er uns zuerst geliebt hat und ermutigt hat und gezeigt hat, wie Liebe funktioniert. Wie diese Dinge, diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften, wie sie funktionieren. Und er hat es praktisch gelebt und Paulus ist dem nachgeeifert. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Er hat keine Angst mehr gehabt vor den Leiden, weil er wusste, es ist für ihn nur Segen, ja. Er wird nur aufgebaut, seinem Tode gleichförmig zu sein, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Und das ist sehr ermutigend für uns. Es geht gar nicht darum, dass wir schon unwahrscheinlich super gut drauf sind, sondern es geht darum, dass wir Lernende sind, dass wir treu sind und dass wir dem nachjagen, so wie Paulus, dass ich es ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und mir geht's so, also er hat mich ergriffen und ich möchte ihn auch ergreifen, ich möchte ihn nicht mehr loslassen, ich möchte wie Jakob sagen, ich lasse dich nicht, ja, du segnest mich denn. Egal, wie oft ich versage, wie oft ich hinfalle, egal, was mir aus der Hand gleitet oder irgendwie, oder welche Krankheit mich quält oder plagt oder welche Ängste oder Sorgen oder irgendwas, sondern ich weiß, Jesus nachzujagen, dieser Herrlichkeit, dieser Art, diesem Leben, das soll meine äußerste Priorität sein. Und das soll nichts Extravagantes sein für mich, mein Jesus oder so. Es ist unser Jesus, es ist unser Herr. Und das ist das Schöne, dass wir gemeinsam lernen dürfen, da voranzugehen und gemeinsam. Und ich denke, wir können da noch viel kreativer sein. Und wenn wir hören auf den Geist, dann werden wir es auch. Und das ist sehr ermutigend, das ist sehr schön. Ich darf es immer wieder erleben, wie Geschwister einfach hören. Und ich bin auch erbaut davon, wie sie hören. Und wie wir uns ergänzen und wie wir Hoffnung haben, wie wir Glauben haben, wie wir aufgebaut werden. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Und ich denke, das geschieht weltweit. Ja, alle Kinder Gottes, alle, die an Jesus glauben und ernsthaft, egal in welchem Land sie leben, unter Verfolgung oder nicht, oder da oder dort, sie dürfen erleben, wenn sie auf ihn hören, dass er sie wunderbar führt. Und dass sie, ja, seine Herrlichkeit sehen, inmitten von Nöten, von Verfolgungen, von Ängsten, wie es Paulus ja auch erlebt hat. Ja. Und er sagt in Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ja. Und jag auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und das ist sehr ermutigend, dass ich nicht nach hinten gucken muss, sondern dass ich nach vorne gucken darf und weiß, ich werde Größeres sehen. Ich weiß, ich werde noch mehr Herrlichkeit sehen, weil ich will es, ja. Und ich eifere ihm nach. Und der Herr wird nicht zurückhalten. Halleluja. Im Gegenteil. Er wird nur dann nichts tun können, wenn ich mich verklüngle in meinem eigenen Kram,
Wenn ich meine eigene Gerechtigkeit aufbaue oder meine eigene Lebensvorstellung, meine eigene Lebenswünsche. Und da kannst du dich selbst fragen, ja, was sind deine Ideen? Hast du sie abgestimmt mit Jesus? Oder hast du einfach gesagt, ich habe eine tolle Idee, mache ich, ziehe ich durch, mein Job, baue mein Haus und meine Firma oder was auch immer. Aber hast du Jesus gefragt, ja? Weil vielleicht hast du keinen Erfolg und musst dich gar nicht wundern, weil Jesus möchte das gar nicht. Ob es vielleicht menschlich ganz toll aussieht, es sieht vielleicht, gibt's ja eigentlich gar nichts einzuwenden, ne? Große Firma und oder Karriere in irgendeiner Weise zu machen. Aber die Frage ist, was möchte Jesus mit dir? Ja? Und ich sag dir, wenn du in dem Willen Jesu bist und egal was es dann auch ist, du wirst glücklicher sein, wie mit deiner großen Firma oder mit deinem Verein oder was du auch gegründet hast oder gemacht hast oder aufgebaut hast. Es gibt so viele Menschen, ich habe so viele Geschäftsleute kennengelernt. So ausgebrannt und so leer und so frustriert, ja. Gearbeitet und geschuftet und doch keinen Frieden gefunden. Ja. Und deswegen ist es viel wichtiger, Gott zu fragen, viel wichtiger, mit ihm eins zu sein. Und dann kannst du arm sein, wie man so schön sagt, wie eine Kirchenmaus, aber glücklich. Du wirst einfach Frieden haben, du wirst Freude haben. Gott kann dich einsetzen, Gott kann dich gebrauchen, ja. Gott kann so vieles tun. Ich durfte das in so vieler Weise in meinem Leben, in dem Leben anderer sehen, wie er Wunderbares gewirkt hat. Wie Menschen echte Freude, echtes Glück erfahren haben. Ich habe es auch auf die andere Seite gesehen. Und ich selbst habe es streckenweise erlebt, wie auch ich mich irgendwie verrannt hatte mal, irgendwie ein toller Christ zu sein, ein toller Hecht zu sein, ein toller Pastor oder Prediger oder irgendwas, ja. Und ich habe gemerkt, das ist es gar nicht, ja. Es geht gar nicht darum, auch nicht darum, ein christlicher, großer Lobpreisleiter oder weltweit bekannter Prediger zu sein oder Evangelist oder irgendwas. Darum geht's gar nicht, ja. Kann Gott machen. Und es gibt auch Leute, die sind wirklich demütig, absolut demütig und unter den großen, bekannten Leuten. Aber es gibt auch viele, die zweifelhaft, fragwürdig sind. Aber darum geht's nicht. Es geht ja um uns. Es geht darum, was tut Gott mit mir? Und das wird das Größte sein. Was Gott mit dir tut, ist für dich das Größte. Halleluja. Und das ist auch für mich das Größte geworden hier. Ich bin so dankbar, hier zu sein. Ich möchte euch sagen, dass ich euch alle lieb hab und mich total freue und wohlfühle hier, weil Jesus hier ist. Und weil er in dir ist. Und weil ich sehe in dir die Gnade, die er gewirkt hat, ja. Und das auferbaut mich. Das stärkt mich. Das ermutigt mich. Und ich hoffe, es geht andersrum auch so. Und dass wir weitergehen in dieser Erkenntnis, wie er es dann auch sagt, hier unten. Lesen wir mal noch weiter, Vers 17. Das haben wir jetzt nicht mehr drin gehabt. Aber ich denke, es ist noch super gut, es noch zum Abschluss zu lesen. Da sagt Paulus, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird sein, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Halleluja. Er wird unseren Leib umgestalten, er wird uns komplett umgestalten, er wird uns vollenden. Und das sind gute Aussichten. Halleluja. Das soll uns begleiten den ganzen Tag. Ja, es sind nicht wir, die es machen. Ja, er macht es. Und Paulus sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als alle, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Und das ist seine Stärke, dass er menschlich schwach war, aber innerlich, geistlich war er total stark. Weil er hat mit dem allem gebrochen. Und wie mehr wir brechen mit diesen menschlichen Ideen und Vorstellungen und Wünschen und ja, und wirklich auf die Idee Gottes, auf seinen Willen einlassen, desto mehr erleben wir, wie wir plötzlich eine ganz andere Art entwickeln, eine ganz andere Kraft, die wir vielleicht bisher noch gar nicht kennengelernt haben, die in uns steckt und die zur Entfaltung kommt, so wie so ein schöner blühender Baum. Das wünsche ich uns allen, dass wir dranbleiben und dass wir noch mehr Erwartung haben und uns freuen über das, was Gott entfaltet, indem wir unsere Prioritäten, so wie Paulus, richtig setzen. Und macht es nur, arbeitet dran, legt euch ein Büchlein zu, schreibt euch die Prioritäten, die euch wichtig sind, auf und kämpft darum, kämpft wie Paulus darum und ihr werdet staunen, was der Heilige Geist aus dir, aus jedem Einzelnen von uns macht. Wunderbares. So, lasst uns noch beten. Halleluja, Jesus, du bist wunderbar. Herr, du begeisterst uns mit deinem Heiligen Geist. Du gibst Gnadengaben, Herr. Du gibst wunderbare Geschenke. Du setzt uns frei, Herr. Herr, und ich danke dir, dass unser Lobpreis zunimmt, dass unsere Freude zunimmt über deine wunderbare Verheißung. Herr, das wollen wir tun. Und ich möchte auch dir jetzt noch einfach Raum geben und sagen, ja, sprich leise oder laut, wie es dir ist, wie du dich gerade fühlst und bring das, was dich bewegt, einfach Gott. Und sag ihm, was du denkst, was du fühlst, was du willst. Ja. Halleluja.